Wir waren nicht ganz fertig mit Buch 5. Ich habe hier noch eine Folie vorbereitet, sobald sie kommt. Also die Situation des Volkes nach der Rückkehr aus dem Exil wird hier beschrieben in diesem Buch 5. Das Buch 5 ist die Antwort auf Buch 4, wo sich vor allem die Situation des Volkes während des Exils widerspiegelte. Also während dem Exil Buch 4, nach dem Exil Buch 5. Nämlich, das ist ganz klar ersichtlich aus diesem Gebet 106 am Ende, führe uns sammle dein Volk, heißt es dort, Psalm 106 am Ende, sammle dein Volk, ich glaube Vers 47, und dann 107 am Anfang, Dank dafür, oder? Dank dem Herrn, so sollen die sagen, die der Herr gesammelt hat aus den Völkern. Also 107 ist die Situation danach, nach der Rückkehr, 106, Ende vom vierten Buch, ist die Situation vor der Rückkehr. 106, 47, 107, 3. Das ist die Brücke. Und wir hatten schon gesagt, vorher, es beginnt, dieses fünfte Buch beginnt mit einem Aufruf an die Zurückgekehrten aus der Verbannung. Die Frommen, sie sollen Gott danken für seine Wundertaten, die er an den Menschenkindern tut, an den Söhnen Adams tut. Der Begriff Söhne Adams ist hier direkt übernommen. Kommt ja auch in Psalm 90 vor. Die Söhne Adams, Menschenkinder. Und wir haben dann auch gegen Ende der vorigen Stunde noch gesagt, der Psalm 149 zeigt das Ziel und Ende, die Vollendung des Königreiches, nämlich dann, wenn die Frommen zusammen mit Jahwe die Völker, die unbußfertig waren, richten, oder die Heiden, die unbußfertig waren, richten. Damit ist das Reich Gottes zu seinem Ziel gekommen. Der Schöpfer Israels ist König. So haben wir es gelesen. Das heißt, diesen Vers habe ich wahrscheinlich gar nicht gelesen. 149, Vers 2. Der Macher Israels, der Israel gemacht hat, heißt es im Hebräischen hier. Israel freue sich seines Machers, also seines Schöpfers, steht bei uns. Ja. Israel freue sich an dem, der Israel gemacht hat, nämlich zu dem gemacht hat, was es ist, zum Volk. Israel freue sich seines Schöpfers, Vers 2, die Söhne Zions seien fröhlich über ihren König. Jetzt ist das Königtum vollendet, der Schöpfer Israels ist König und die Völker werden gerichtet. So Ende, das ist die letzte lehrhafte Aussage hier. Dann in 150 ist nur noch ein Lob, ein Aufruf zum Loben, wie man den Herrn loben soll, nämlich hier mit allen möglichen Instrumenten und wofür man ihn loben soll, für seine mächtigen Taten. Und wer ihn loben soll, alle, die Atem haben, jeder, der Atem hat, lobe den Herrn. Das ist dann der Schluss hier. Also, wir können das, Entschuldigung, ich habe jetzt, Also, das sind nicht zufällig zusammengewürfelte Lieder, wo sich irgendeiner gedacht hat, dann nehmen wir sie einfach irgendwo, wie sie gerade daherkommen, und machen wir ein Sammelsurium von irgendwelchen Liedern. Oh nein, die sind wohlgeordnet. Und das waren diejenigen Führer Israels, die für die nach der Rückführung des Volkes für den Tempelgesang zuständig waren, die das gesammelt haben und so zusammengestellt haben.
Ja. Ist das der jüdischen Führungslinie, weil die haben ja immer noch irgendwo unter den Orthodoxen ja welche, ist ihnen dieses System auch bekannt? Oder wenn du dir so sicher bist, dass es hier eigentlich schon so vorgegeben ist, die haben doch alles übergeben von Generation zu Generation. Also rein theoretisch müssten sie das doch wissen.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also jedenfalls, wer die Bibel studiert und denkt, der muss wissen, dass wie im zweiten Buch Chroniker, das erste und das zweite Buch Chroniker, beide Bücher sind von Esra geschrieben. Das bestätigt das Ende von zweiter Chroniker und der Anfang von Esra. Und wer die Bibel studiert, weiß das also, dass das zweite Buch Chroniker das Abschlussbuch des Kanons ist. Das zweite Buch Chroniker ist ja das letzte Buch des hebräischen Kanons. Das steht ganz hinten. Ist eine Zusammenfassung und Bewertung der ganzen Königszeit. Und das kann nur einer geschrieben haben, der nachher nach der Rückführung gekommen ist und das alles jetzt geistlich beurteilt. Und das muss ein geistlicher Mensch gewesen sein. Und die Tatsache, dass der Schluss von Chroniker der Anfang von Esra ist, zeigt, dass es dieselbe Person ist. Also ist es Esra gewesen, der das Chronikbuch geschrieben hat. Die Juden werden das wohl auch wissen, denke ich. Und so, aber wie das ist mit dem Psalmen, das kann ich nicht sagen, wie viel die Juden davon sagen. Also, aber wir können es ja auch nur sehr stark vermuten. Es steht ja nicht nirgends geschrieben, dass Esra es war. Aber allein das Buch Chronik zeigt, da wird ja so stark betont im Chronikbuch die Rolle von David und die Rolle des Tempels. Also wenn man mal zweite Chronik studiert, achtet mal darauf, wie immer das Geschick des Tempels mit dem Geschick des Königs in Verbindung steht. So interessant. Das zweite Chronikbuch ist keine Wiederholung der zweiten Buch Könige. Das ist eine neue Beleuchtung und es wird so deutlich gezeigt, König und Tempel stehen zusammen. Deshalb wird er auch, wenn der Tempel zerstört ist, wird der König auch weggeliefert, sozusagen, ja, in die Gefangenschaft. Und da wird ja auch sehr viel gesprochen über die Tempeldiener. Die langen Stellen im zweiten Chronikbuch sind immer diese Ausführungen über den Tempel. Nicht nur der Tempelbau, sondern auch die Tempelgottesdienst, die Priesterschaft, diese 24 Priester, da in 2. Chronik 24, denke ich, ist es. Oder 1. Chronik 24, da werden die ganzen Priesterordnungen aufgeführt, die Namen werden aufgeführt. Die Tempeldiener, die Sänger, alles wird hier aufgeführt. Stimmt's? Ist es 1. Chronik 24? Hat jemand nachgeschaut? Jedenfalls, da nimmt er sich viel Zeit, alles was den Tempel betrifft und Tempelgottesdienst betrifft. Das war Esra. Und wenn ihm das so ein großes Anliegen war, dann, und er war ja der geistliche Leiter damals im Jahre 458, als er zurückgekommen ist. Was falsch die Stelle?
Priesterklassen
ist es das. Und auch um diese Kapitel vorher und nachher geht es ja auch viel um den Tempel. Ja. Und dann auch, wie David vorbereitet hat, den Tempelbau. Die Kapitel, ja, ich weiß es nicht auswendig. Jedenfalls wäre eine ganz lange Kapitel, auch wie David alles vorbereitet, dass Tempel gebaut wird, gegen Ende vom 1. Chronik. Es war dem Esra ein ganz großes Anliegen offensichtlich. Dann wird wohl auch er oder solche, die mit ihm zusammengearbeitet haben, hier aber er wird die Hauptverantwortung gehabt haben, vielleicht auch Nehemia zusammen mit ihm, um dieses Buch, das Liederbuch herzustellen und in diese Ordnung, in diese Form zu bringen. Also jetzt hier die Zusammenfassung. Wir hatten ja schon gesagt, die ersten vier Sätze habt ihr schon geschrieben. Der letzte Satz ganz unten, 107 bis 150, das Thema also in diesen Psalmen ist das Ziel des davidischen Königtums, nämlich, dass Jahwe gelobt wird und zwar unter den Völkern. Es geht um einen Universalkönig, der auch über die Völker regiert. Das ist das Besondere. Also hier geht Israel ganz heraus aus seiner Enge in die Weite. Alle Völker sollen den Herrn loben und alle Völker sollen sich vor ihm beugen. Das geht schon an in Psalm 108, Lob unter den Völkern. Psalm 108, dieser Davids Psalm im 5. Buch, gerade nach der Einleitung geht es schon los mit Psalm 108, Vers 2. Fest ist mein Herz, Gott, ich will singen und spielen. Und dann Vers 4 oder Vers 3, wachet auf, Harfe und Laute, ich will das Morgenrot wecken. Vers 4, ich will dir Lob bekennen, Jahwe, unter den Völkern und dir singen und spielen unter den Völkerscharen. Denn groß über die Himmel ist deine Güte und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Erhebe dich, Gott, über die Himmel und über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Es geht dann weiter. Gott hat gesprochen in seiner Heiligkeit, frohlocken will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Mein ist Gilead und mein ist Manasse. Hier sind die Stämme Israels, die genannt werden. Manasse und Ephraim ist das Schutzwehr meines Hauptes und Juda ist mein Herrscherstab. Hier drei Stämme werden hier genannt. Moab, jetzt kommen die Heiden dran. Moab ist mein Waschbecken, auf Edom werfe ich meinen Schuh. Das heißt, es gehört auch mir jetzt. Und Philister, über Philister will ich jauchzen. Gott nimmt alle Völker ein. Das sind hier die angrenzenden Völker. Psalm 108 ist übrigens eine Wiederholung. Das ist ein Teil von Psalm 60 und ein Teil von Psalm 57 sind hier zusammengestückelt. Das ist also ein Duplikat. Ja, abschließend und auch gewissermaßen zusammenfassend will ich jetzt hier zeigen, es geht in diesem Psalmbuch, es geht überhaupt in allen Psalmbüchern, im ganzen Psalter geht es um die Frage nach dem Davidkönigtum. Das Buch 4 zeigte, dass der Herr selbst der universelle König ist. Und man fragt sich dann, ja, aber Moment einmal, hatte nicht Jahwe ganz klar verheißen, dass der David Nachkommen haben wird, die auf seinem Thron sitzen werden in alle Ewigkeit? Und wo bitte ist denn dann die Erfüllung? Und jetzt sagt er uns, dass Jahwe König ist, universeller König über die Völker. Ja, aber bitteschön, wie ist das in Einklang zu bringen mit der Verheißung, die Gott dem David gegeben hat? Wo ist denn dann der Davidssohn, der auf dem Thron regiert, wenn jetzt Gott einfach die Herrschaft übernommen hat? Was ist aus Davids Königtum geworden? Das hatten wir schon, Entschuldigung, das ist... Was ist aus Davids Königtum geworden und aus der göttlichen Verheißung, dass der Sohn Davids, ein Mensch, ewiglich auf Israels Thron sitzen werde? Was ist aus dieser Verheißung geworden? Man kann doch nicht einfach sagen, ja, jetzt ist halt einfach Gott König, fertig. Das ist ja nicht die Erfüllung der Verheißung. Das Buch 5 gibt die Antwort. In dem Buch 5 erscheint David wieder, und es erscheint Davids Sohn Salomo. Sie kommen wieder vor, nämlich in Liedern kommen sie vor. Und das gibt uns einen Hinweis, dass es doch in Einklang zu bringen ist. Das Königtum Gottes und das Königtum des Sohnes Davids ist in Einklang zu bringen. Ja, und wie? Nun, da gibt es zwei Psalme im 5. Buch, die uns einen Hinweis liefern. Der eine Psalm ist 132. Dort lesen wir nämlich, dass Gott doch wieder an den davidischen Bund denkt. Es ist hier ein Stufenlied aus dem Wallfahrtspsalmen. Da heißt es, Vers 1, Gedenke dem David, Jahwe, aller seiner Mühsal, der dem Jahwe schwor, ein Gelübde tat, dem starken Jakobs. Ich werde nicht hineingehen in das Haus, in das Zelt meines Hauses, nicht steigen auf das Lager meines Bettes, nicht Schlaf gestatten meinen Augen, nicht Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, für Jahwe. Wohnungen für den starken Jakobs. Hier ist eine Erinnerung an den Vorsatz Davids, dem Herrn einen Tempel zu bauen. Siehe, wir hörten von ihr, von dieser Wohnung, in Ephrata, wir fanden sie im Gefilde Jaas. Lasst uns eingehen in seine Wohnungen, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Stehe auf, Jahwe, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Möchten deine Priester sich kleiden in Gerechtigkeit und deine frommen jubeln, wegen Davids, deines Knechtes, wollest du nicht abweisen das Angesicht deines Gesalbten. Also hier ist ein Gebet, dass Gott wegen Davids doch nicht das Angesicht des Königs abweisen soll, des Sohnes, irgendeines Sohnes von David. Und jetzt ist eine Erinnerung an das, was Gott geschworen hat, Vers 11, Jahwe hat dem David geschworen, in Wahrheit, er wird nicht davon abweichen, von der Frucht deines Leibes werde ich auf deinen Thron setzen, Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und meine Zeugnisse, die ich sie lehren werde, sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen, auf ewig. Denn Jahwe hat Zion erwählt, hat ihn, diesen Berg Zion, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Jetzt kommt ein Zitat, was Gott sagt. Dieser Berg, dieser ist meine Ruhestatt für immer. Hier will ich wohnen, denn ich habe ihn begehrt. Also Gott sagt hier ganz klar, dass er auf dem Zionsberg für immer wohnen wird. Betonung liegt auf für immer. Vers 15, seine Speise werde ich reichlich segnen, seine Bedürftigen werde ich sättigen mit Brot, seine Priester werde ich kleiden in Heil, seine Frommen sollen jubeln, ja, jubeln. Dort lasse ich dem David ein Horn hervorsprossen und richte ich meinem Gesalbten eine Leuchte zu. Seine Feinde werde ich kleiden in Schande und auf ihn wird seine Krone blühen. Also hier haben wir noch einmal eine Erinnerung, dass Gott genau das auch tun wird, dem David ein Horn, das heißt eine Macht, hervorsprossen lässt und dass er dem Gesalbten, dem König, eine Leuchte zurichtet und die Feinde werden also in Schande da liegen, aber auf ihm wird die Krone blühen. Das heißt, die Krone wird bleiben auf ihm. Er wird also König bleiben. Vers 17 hier, Vers 17 und Vers 18 hier der wichtige Vers. Das ist schon eine Antwort. Gott hat also den Bund mit David nicht vergessen. Das Königtum Gottes und das Königtum der Nachkommen Davids ist nicht ein Widerspruch, das geht in Einklang. Aber wie? Wie kann denn das Königtum von Menschen und das Königtum Jahwes in Einklang gebracht werden? Nun, das Buch 5 zeigt, Jahwes Königtum steht nicht im Widerspruch zum David-Königtum. Der verheißene König aus der Nachkommenschaft Davids, dieser verheißene König wird in Psalm 110 aufgefordert, sich zur Rechten Jahwes zu setzen. Also tatsächlich, ein Mensch setzt sich auf den Thron Gottes zur Rechten Jahwes. Also doch ein Mensch, der das göttliche Königtum übernimmt. Bitte, wie sich die Juden das vorgestellt haben, das hätte mich sehr interessiert. Ich glaube, dass die nur ein riesengroßes Fragezeichen hatten über Psalm 110. Das wäre wahrscheinlich das große Rätsel des ganzen Psalmbuches. Der Herr sprach, Jahwe sprach zu meinem Herrn, zum Herrn von David, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Was soll denn das bedeuten? Wie kann ein Mensch sich zu Rechten Gottes setzen? Ein Nachkomme Davids. Und mit diesem Rätsel, das wird nicht aufgelöst, dieses Rätsel, wie ein Mensch auf dem Thron Gottes sitzen kann, auf dem göttlichen Thron, der da gleichzeitig der Herr von David ist, nicht der Sohn David, sondern der Herr von David. Mit diesem Rätsel werden wir ins Neue Testament geschickt. Wahrscheinlich rätseln die Juden, die jüdischen Rabbiner heute noch über Psalm 110. Ich kenne einen Bruder, der heißt John Lennox. Er hatte mit einem jüdischen Rabbiner ein Gespräch. Und dann begann er mit Psalm 110, über Psalm 110 zu sprechen. Er hat ihn gefragt, was denn mit Psalm 110 ist. Und da kam der Rabbiner in Schwierigkeiten und kam in Schwierigkeiten und kam einfach nicht mehr raus. Und dann konnte ihm der John Lennox von dem Messias erzählen, von dem Messias Jesus, der sich auf den Thron Davids gesetzt hat. Der Rabbiner wurde offen für das Evangelium. Ich weiß nicht, wie das weitergegangen ist, aber war sehr interessant. Da konnte also ein Christ einem jüdischen Fachmann, Spezialisten des Gesetzes, erklären, das große Rätsel aus Psalm 110.
Jesus war den Herrn ausgegangen, ohne Psalm 110
rausgekommen, ist es auch gleich. Nein, das geht natürlich nicht. Ohne Psalm 110 konnte er nicht rauskommen. Der musste über Psalm 110 reden, damals mit den Jüngern. Und was haben die Apostel, was hat der Petrus den Juden erklärt, dort, als sie dann fragend waren an jenem Tag vom Pfingsten, und da standen sie da, 3000 Leute oder mehr. Welchen Psalm nimmt er her? Zwei Psalme, Psalm 16 und Psalm 110. Das sind zwei Psalme. Der eine, der über die Auferstehung spricht, Psalm 16, und der andere, der über die Inthronisation des Königs, des Herrn von David spricht. Psalm 110. Tatsächlich sitzt also der Herr Jesus Christus seither auf dem Thron Davids. Und das ist der ewige Königsthron. Und das ist der Ort, von dem aus er ewig regiert mit den Seinen. Jahwes Königtum steht also nicht im Widerspruch zum David-Königtum. Der verheißene König aus Samen Davids, betitelt als Gott im Psalm 45 und als Davids Herr im Psalm 110, Vers 1, wird in diesem Psalm 110 aufgefordert, sich zur Rechten Jahwes zu sitzen. Ein Mensch, der gleichzeitig als Herr Davids und als Gott bezeichnet wird, dann muss das ein Gottmensch sein. Einer, der zugleich Mensch und Gott ist. Und das ist natürlich für Rabbiner unverständlich. Deshalb hat der Herr Jesus sie gefragt, ja, wie ist das mit dem Sohn Davids? Ist er jetzt der Sohn Davids oder ist er sein Herr? Ist er Mensch oder ist er Gott? Wenn Sie sagen beides, dann stimmt es ja genau zu auf Jesus. Dann haben Sie lieber gar nichts gesagt. Denn Jesus hat von sich behauptet, ich bin der Sohn Davids und ich bin Gott. Oder mit anderen Worten, er hat es nicht so offen gesagt, aber als Sie ihn dann unter Eid gefragt haben, bist du der Sohn des lebendigen Gottes, dann hat er gesagt, ja. Du sagst es. Bitte. Also es geht gar nicht anders. Wenn der Thron ein andersartiger ist, dann muss auch der Berg, wo dieser Thron steht, ein andersartiger sein. Es geht nur so. Es kann nur ein ewiger, wenn es ein ewiger Thron ist, kann er nur in ewigen Bereich sein. Das heißt, er muss im Jenseits sein, nicht im Diesseits, denn das Diesseitige ist vergänglich. Es muss es etwas Jenseitiges sein, wie wir das auch nennen wollen, ob wir jetzt sagen wollen, neues Jerusalem oder ob wir Himmel sagen, wie wir das nennen wollen. Aber es ist etwas Jenseitiges, nicht was Diesseitiges. Naja, das steht ja auch in Hebräer 12, oder? Hebräer 12 spricht der Hebräerschreiber zu den Juden, nicht zu Heidenchristen, zu Judenchristen spricht er und sagt, schaut, ihr seid gekommen nicht zu einem irdischen Berg, wo alles sprach von großem Abstand, großer Entfernung, bleibt ferne dem Berg. Und wenn nur ein Tier den Berg berührt, dann soll es gesteinigt werden. Und es war so furchtbar und so schrecklich, diese Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und voll Zittern. Hebräer 12, Vers 18, ihr seid nicht hingekommen zu dem berührbaren Berge und einem angezündeten Feuer und einer dicken Wolke und Finsternis und starkem Winde und zu Posaunenschall und einer Stimme von Worten, bei der die Zuhörer für sich erbaten, es möchte nicht weiter ein Wort an sie gerichtet werden, denn sie ertrugen nicht das Aufgetragene. Und wenn ein Tier den Berg antasten sollte, dann soll es gesteinigt werden oder mittels Pfeil erschossen werden. Und so furchterregend war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Angst und in Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion. Bei dem einen Berg spricht alles von Entfernung, Scheue. Beim anderen Berg, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zur Stadt des lebenden Gottes, einem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von himmlischen Boten und zu einer großen Festversammlung und zu einer Gemeinde von Erstgeborenen in den Himmel eingetragen und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der am Ziel angekommenen Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem gesprengten Blut, das Besseres redet als Abel. Ihr seid zu einem ganz anderen Berg gekommen. Geistlicherweise seid ihr schon hingekommen. Natürlich waren sie jetzt noch nicht ganz dort. Sie waren erst in Christus dort, das heißt in geistlicher Hinsicht. Aber doch waren sie schon dort hingekommen. Also sie haben jetzt schon das ist schon ihr geistlicher Ort, ihre himmlische Heimat ist das. Das ist der himmlische Zion, das ist das himmlische Jerusalem. Und was ist mit dem irdischen Jerusalem? Das sagt in Kapitel 13, Vers 13. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen, denn wir haben hier nicht eine bleibende Stadt. Das heißt, wir haben hier nicht ein bleibendes Jerusalem, ja, sondern die kommende. Das kommende Jerusalem, das neue Jerusalem, das suchen wir. Dort wandern wir hin. Das ist unser Ziel. Also nicht eine irdische Stadt mit einem irdischen Berg und einem irdischen Thron Davids, sondern ein himmlischer Thron Davids mit einem himmlischen Berg und einem himmlischen Jerusalem. Einem neuen Jerusalem. Also ein verwandeltes Jerusalem. Jesaja sagt, er verwandelt es. Also Gott verwandelt das Alte ins Neue. Also er sagt, ich schaffe Jerusalem in Frohlocken. Ich schaffe es. Also, ja. Es geschieht also eine Transformierung vom irdischen Reich in ein ewiges Reich. Es ist gar nicht anders möglich. Das war natürlich für alttestamentliche Juden völlig ein Anstoß. Was? Unser irdisches Jerusalem soll nicht sein? Was wagst du es, sowas zu sprechen? Unser irdischer Tempel, der wird ewig bestehen. Haben sie gesagt, die Zeloten auch? Die Zeloten haben gesagt damals, als dann die Römer kamen, unser Tempel, Gott wird seinen Tempel nicht verlassen. Nein, der bleibt bestehen, der Tempel. Ja, nicht lange hat er gestanden. Ein paar Monate noch und war alles weg. Damit hat Gott ein Zeichen gesetzt, oder? Also mit diesem Rätsel, wer denn dann dieser sein wird, dieser Sohn Davids, der auf dem Thron zur Rechten Gottes sich setzt, wer das sein kann, mit diesem Rätsel gehen wir ins Neue Testament. Die Psalmen selber sagen es nur so, aber sie sagen uns nicht, das ist der Herr Jesus. Aber er ist es. Es gibt keinen anderen, auf den das zutreffen kann. Der einerseits Sohn Davids ist, aber andererseits Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Jahwe, der Mensch geworden ist. Damit haben wir, sind wir an einem Ende, an ein, das, war der, das ist das Ende des Überblicks, den ich jetzt, die, unsere Vogelschau ist zu Ende. Ja. Vogelperspektive. Ja, Vogelschau. Vogelperspektive. Wir flogen drüber, über die Psalmen. Jetzt, das war die Oberfläche. Jetzt können wir dann schon langsam in die Tauchen, oder? Jetzt können wir dann schon langsam anfangen mit dem Psalmen. Wo sollen wir beginnen? Jetzt gibt es Tiefseeforschung. Bevor wir das tun, wollen wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen. Es sind einige Fragen übrig geblieben. Sind jetzt auch noch dazu Fragen, gerade zu dem, was gesagt wurde? Sind von gestern, habe ich hier eine Reihe Fragen, auf die ich noch eingehen möchte gerne. Das war, die eine Frage war in Bezug auf Inspiration. Wie ist das eigentlich, sind die Verse der Bibel, ist das inspiriert, die Verseinteilung, die Kapiteleinteilung und so weiter? Nein, die Verseinteilung ist nicht inspiriert. Das haben Menschen später dann getan. Wie gesagt, das geschah zur Zeit, als das Neue Testament gedruckt wurde, also etwa um das Jahr 1550 herum, war die Verseinteilung und die Kapiteleinteilung gab es etwa, ich weiß nicht mehr, 5., 6. Jahrhundert irgendwann, war die Kapiteleinteilung im Neuen Testament, im Alten Testament weiß ich es nicht. Im Alten Testament allerdings haben die Masoreten diese Punkte gesetzt, diese Doppelpunkte nach jedem Vers, damit haben sie eigentlich die Verse schon auch eingeteilt. Die Masoreten waren aber auch nicht inspiriert, das heißt, wir können nicht sagen, Gott hat die Masoreten, die ja ungläubige Juden waren, also nur Jahwe gläubig, aber nicht Jesus gläubig, wir können nicht sagen, dass die Masoreten inspiriert waren, sie waren nur sehr, sehr gut unterwiesen und waren sehr verständig und äußerst ehrfurchtsvoll mit dem Text umgegangen, sodass der Text in wunderbarer Weise überliefert wurde. Übrigens, die haben die Buchstaben gezählt. Die haben, wenn ein Text abgeschrieben wurde, haben die Buchstaben gezählt und immer auf die Seite am Rand von jeder Zeile am Rand hingeschrieben, wie viele Buchstaben. Und dann kam der Kontrolleur und hat gelesen und hat alles nachgezählt, ob nicht irgendein Buchstabe vergessen wurde vom Original in der Kopie. Und wenn das alles dann fertig kopiert war und überprüft und alle Buchstaben, also alle Zahlen richtig waren, was man da gezählt hat, dann hat man die alte Version, also die Quelle, das ältere Manuskript, hat man vernichtet und das neue, das wurde ersetzt durch das neue. Warum hat man das gemacht? Man wollte nicht, dass irgendein Dokument zu alt wird. Wenn es nämlich zu alt wird, dann könnte ja etwas unleserlich werden. Und wenn es unleserlich werden, wenn dann später davon abgeschrieben wird, entstehen Fehler. Also hat man so lange die Kopien, hat man die Abschrift dann schon getan, wenn die Vorlage noch sehr, sehr gut leserlich war und hat sie dann gleich vernichtet. Das war bei dem alttestamentlichen Schriften so, beim neutestamentlichen Schriften nicht. Die neutestamentlichen Manuskripte, da hat man abgeschrieben und die alten hat man auch aufbewahrt, bis sie halt wirklich zerfallen sind. Aber es ist erstaunlich, mit welcher Genauigkeit diese Masoreten und auch die anderen Kopierer der Heiligen Schrift vorgegangen sind. Nicht nur zur Zeit im Mittelalter und Vormittelalter, sondern auch schon zur Zeit des Alten Testaments, wenn abgeschrieben wurde. Ist man äußerst genau vorgegangen. Später hat man dann ja Qumran-Handschriften gefunden, aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, und die hat man dann verglichen mit den Handschriften, die man hatte. Die ältesten, die man hatte, waren aus dem Jahr 1000 nach Christus, und das war 1200 Jahre Unterschied, und man hat festgestellt, der Text ist gleich. Der Text ist praktisch der gleiche Text. Da sind keine Fehler, haben sich eingeschlichen. Das ist das Erstaunliche. bei Gottes Wort. Hier wurde also sehr exakt gearbeitet. Ja, also wie gesagt, Verse und Kapiteleinteilungen, also Reden, waren nicht inspiriert. Wie ist das mit den Übersetzungen? Sind die Übersetzungen inspiriert? Sind auch nicht inspiriert. Nicht einmal die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Wir können das nicht sagen und dürfen das auch nicht so sagen, dass die griechische Übersetzung von Gott inspiriert wurde, sodass alles, was da vom Hebräisch auf Griechisch übersetzt wurde, genauso ist, wie es sein sollte. Nein. Es gibt Unterschiede zwischen dem hebräischen Text und dem griechischen Text. Wir müssen nach dem hebräischen Text gehen. Dort natürlich, wo jetzt im Neuen Testament aus dem griechischen, aus der griechischen Übersetzung zitiert wurde, dort dürfen wir vertrauen, dass Gott seine Hand darüber gehalten hat, dass diese Zitate, dass das keine verfälschten Zitate waren. Also da dürfen wir ruhig vertrauen, wo irgendwas zitiert wurde im Neuen Testament, dass das richtig ist, auch wenn es aus der griechischen Übersetzung zitiert wurde. Übrigens wurde nicht immer aus der griechischen Übersetzung zitiert. Manchmal haben die Apostel aus dem Gedächtnis zitiert, manchmal haben sie aus dem masoretischen, aus dem hebräischen Text, also aus der hebräischen Vorlage zitiert, manchmal haben sie aus der griechischen Übersetzung zitiert. Das ist ganz verschieden. Und manchmal wollten sie gar nicht wortwörtlich zitieren, sondern nur sinngemäß. Das ist auch in manchen Stellen. Aber das Entscheidende, was sie sagen wollten, stimmt genau überein. Also der Gedanke, den sie sagen wollten, sie haben dann nur den Gedanken gesagt und nicht das exakte Zitat. Sie waren nicht unbedingt so, wie wir Deutsche es sind und da mit äußerster Genauigkeit, sondern das Zitieren, je nachdem. Zitieren, es heißt auch nicht immer so, wie geschrieben steht, Doppelpunkt, sondern manchmal heißt es, er sagt einfach, wie David gesagt hat, und dann zitiert er was, ja. Also er zitiert dann was er zitiert dann manchmal nicht ganz exakt genau, ganz wortwörtlich. Das sollte uns nicht stören. Es gibt ein paar so Fälle in einigen Stellen, gerade denke ich jetzt an Hebräer Kapitel 10, ist eine Stelle aus Habakuk, die klingt im Hebräischen anders als im Griechischen. Und dann ist es hier ein freies Zitat, aber der Gedanke ist tatsächlich der ist nicht verfälscht, der ist nicht anders. Also Übersetzungen sind nicht inspiriert, deshalb möchte ich unbedingt euch ermutigen, lernt Griechisch, ich meine das ernst, lernt Sprachen, lernt Hebräisch. Nicht jeder lernt es, klar, aber einige haben die Möglichkeit, die sollen das tun. Heute ist es ohnehin leichter, wir haben heute Bibelprogramme, die einem das erleichtern, man muss gar nicht alle Vokabeln können, man kann mit dem Bibelprogramm kann man so gut arbeiten, wenn man die Sprache kann, also die Grammatik kennt, dann muss man nicht jedes Wort, jede Vokabel kennen. Da hilft einem die Technik enorm. Wir brauchen wieder Leute, die auch Griechisch und Hebräisch gelernt haben. Aber bitte, wenn ich sage lernen, dann heißt es nicht ein bisschen so oberflächlich, ja. Ja, also ich wiederhole die Frage, ist es nicht so, wenn die Masoreten ja nicht Christen waren und schon in der nachchristlichen Zeit erst in den Text so mit Vokalen versehen haben, ist es nicht so, dass sie an manchen Stellen, wo die Christen verwendet haben und auf Jesus bezogen haben, dass sie da vielleicht den Text tendenziös punktiert haben? Die Frage ist schon berechtigt. Ein Bruder, der recht gut Hebräisch kann, sein Bruder heißt Benedikt Peters, ist ein Schweizer. Der hat übrigens auch ein Buch über die Psalmen geschrieben. Hier habe ich den ersten Band. Er hat 4 Bände geschrieben. Sind alle so dick. Und da hat er im Psalm, könnt ihr nachlesen, im Psalm 22, das ist ja die Stelle, wo, da gibt es eine Stelle, sie durchbohrten meine Hände. Und da das Wort für durchbohren, da gibt es zwei Möglichkeiten, dass man das Wort, das gleiche, die gleichen Konsonanten, aber andere Vokale. Und dann, wenn man andere Vokale setzt, dann heißt es nicht mehr durchbohrt, sondern was anderes. Ja, ich weiß es nicht mehr auswendig wie. Und da sagt er, dieser Bruder, da habe ich den masoretischen Text anders punktiert. Das heißt, er hat sich die Freiheit genommen, die Masoreten, es das nicht abzunehmen von den Masoreten. Aber den Konsonantentext hat er genauso übernommen. Ja. Das ist eigentlich erlaubt. Das ist keine Fälschung der Bibel, wenn er den Konsonantentext genauso übernimmt. Aber nur diese Punkte und diese Zeichen von unten, die übernimmt er nicht. Ja. Das darf er. Das ist eine kritische Stelle, weil da ist die Frage, steht wirklich durchbohrt oder steht was anderes? Ja. Aber es gibt ganz wenige solche Stellen. Dort, wo es ihnen auch ein Anliegen wäre. Und da kann man sich, bei der Stelle gerade könnte man sich denken, dass die Masoreten nicht wollten, dass dort durchbohrt steht. Ja. Aber wie gesagt, also das ist schon möglich. Deshalb, wir glauben nicht an die Masoreten, wir glauben nicht, dass sie inspiriert sind, aber wir sind sehr, sehr dankbar für den Text. Und wie gesagt, wir haben ja auch Qumran-Abschriften, Qumran-Texte, gut, die sind natürlich ohne Vokale. Trotzdem nochmal zurück, Übersetzungen sind nicht inspiriert. Und es kann sein, dass wir einmal eine Übersetzung haben, die einfach falsch ist, wo etwas falsch übersetzt ist. Das kann es geben, ja, weil wir Menschen sind. Und dann ist die Frage, ja, aber wenn meine Bibel falsch ist, dann kann ich an meiner Bibel nicht mehr glauben. Nein, so schnell müssen wir das nicht denken. Erstens sind das meistens Übersetzungen, die im modernen Deutsch gemacht werden, wo man so oberflächlich vorgeht, zum Beispiel wie die Hoffnung für alle. Ich kann nur warnen. Ich warne vor dieser Übersetzung. Nehmt die nicht. Wenn ihr schon eine Übersetzung mögt in einem besseren Deutsch, dann nehmt die Schlachterübersetzung. Das ist eine gute Übersetzung in gutem Deutsch. Und dann sagt jemand, ja, aber die ist zu schwierig. Das ist so schwierig zu lesen. Das ist nicht schwierig. Die ist sehr einfach. Lesen Sie mal 10-mal die Bibel durch und dann schauen Sie merken, es ist nicht mehr schwierig. Sie werden es verstehen. Ja? Es ist nur die Faulheit, dass wir zu wenig die Bibel lesen. Deshalb kommt es uns schwierig vor. Mir hat ein Bruder mal gesagt, ich war ganz junger Christ, wir waren da um ihn, es war so eine Bibelfreizeit und es war 2 Uhr nachts und wir haben da immer noch auf ihn gehört und wie er uns erzählt hat und von der Bibel und wir waren alle so begeistert und dann haben wir die Frage gestellt, ja wie soll man das machen, wie kann man die Bibel studieren, wie kann man auch so werden, dass man so die Bibel kennt und so in die Tiefe geht, sagt er, ja zuerst musst du dir einen Überblick überschaffen, zuerst musst du mal 2-3 Mal durchlesen. Bevor du überhaupt anfängst zu studieren. Und ich saß da und dachte, hä? Zuerst 3-mal durchlesen. Aber genauso hat er gelebt. Der liest und der hat, dann ist er ins Bett gegangen, ich weiß nicht, um 2:30 Uhr morgens, geht er ins Bett und bevor er sich hinlegt, wiederholt er seine Verse, die er auswendig gelernt hat. Er war so konsequent, ja. Egal wie spät es ist, am Abend werden noch die Verse wiederholt, ja. Und dann ging er ins Bett. Es hat uns ermutigt, wir waren da alle junge Brüder, es war sehr, sehr jung, und hat uns ermutigt, die Bibel zu lesen, mal durchzulesen. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Lesen wir mal 3-4 Mal die Psalmen durch, haben wir mal den Überblick. Und dann gehen wir noch dran. Ja? Und das brauchen wir. Wir brauchen diese, wir müssen uns diese Zeit nehmen. Wir sagen, ja, aber die Psalmen sind zu viel. Na gut, dann nehmen wir mal weniger. Nehmen wir was Kürzeres. Ja? Nehmen wir vielleicht 10 Psalmen und lesen die 10 Psalmen. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Und dann notieren wir uns Sachen, die uns auffallen. Ich habe mir in den Ferien, wir waren da in Spanien, da habe ich mir diesen Ausdruck da, den ihr ja auch bekommen habt, haben wir diesen Ausdruck mitgenommen und viele Farben. Und dann bin ich durchgegangen, noch einmal alle Psalmen durch, bin nicht ganz fertig geworden, kam bis 120 ungefähr. Oder 119 habe ich nicht gemacht. Ja, kam bis dorthin. Aber das war so schön. Noch einmal alles durchgehen und da habe ich wieder viele solche Chiasmen entdeckt, solche Muster. Das ist sowas Schönes. Wir wollen in diesen Tagen, wenn wir ein bisschen Zeit haben, noch uns Gedanken machen darüber. Also, Übersetzungen. Vorsichtig, nehmt euch gute Übersetzungen wie die Schlachterübersetzung, Elberfelder Übersetzung. Im Alten Testament sehr, sehr gut. Die Elberfelder 2006, auch die 2003, wer die hat, im Alten Testament beide sind sehr gut. Besser noch sogar, finde ich, die 2006er als die 2003er, wer die hat. Ich kann das vergleichen, weil ich habe nämlich die alle im Computer und ich habe die untereinander und wenn ich übersetze oder wenn ich jetzt mit einer Frage bin, dann sehe ich all die Übersetzungen und ich sehe immer wieder, die Elberfelder, die haben wirklich gut gearbeitet, die Revidierer der Elberfelder. Das sehe ich in der Revision vorher, ich habe die anderen Revisionen ja auch von 1984 und so weiter, habe ich auch im Computer und dann vergleiche ich, dann sehe ich, aha, da haben sie ausgebessert und viel besser gemacht. Und wir haben also heutzutage im Deutschen sowieso, wir haben ja so viele Übersetzungen, allein in meinem Computer, ich habe 33 deutsche Übersetzungen untereinander, kann die alle vergleichen. Das sind aber nur wenige von denen, es gibt ja noch viel mehr als 33 deutsche. Und dann gibt es noch die vielen englischen, die könnte man auch noch dazu tun. Das heißt, wir können hier voneinander lernen und die Übersetzungen werden besser und besser, wenn die Übersetzer sich zum Ziel setzen, genau zu übersetzen. Aber die von Hoffnung für alle und diese modernen Übersetzungen haben nicht das Ziel, genau zu übersetzen. Und dann geht sehr, sehr viel verloren. Also bitte, genaue Übersetzungen. Ja, machen wir hier die Pause und nachher wollen wir uns noch Zeit nehmen für einige Fragen und für einige Psalmen. Beten wir. Erst ist die meine Frage, ob Fragen sind. Sind noch Fragen, die jetzt im Raum stehen? Bitte, Paul.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt oder später diskutieren könnten. Wir haben zum Teil auch keine einzige Antwort bekommen. Jesus ist der Sohn Davids und deshalb der natürliche Nachkomme von dem König David. Das ist ja aber alles schon in der Geschichte von Josef. Und Josef hat ja von Luther nichts mit Jesus zu tun. Inwiefern ist das trotzdem Jesus?
Weil er ja auch der Sohn der Maria ist. Maria ist auch von David abstammend.
Von diese. Jesus ja zur Hälfte Heiliger Geist, zur Hälfte von Maria. Und damit ist er
Sünde. Nein. Maria hat ihn nicht, die katholische Kirche lehrt ja eigentlich richtig, oder? Die katholische Kirche lehrt die unbefleckte Empfängnis. Allerdings, sie meinen, dass sie beziehen das auf Marias Geburt. Aber die Tatsache ist trotzdem, dass die Sünde, das Sündhafte, hat der Herr Jesus nicht von den Menschen mitgeerbt, sozusagen. Wir sind alle Söhne Adams und haben die Sünde, das heißt die Sünde als Gesetz und als Neigung und als Kraft in unserem Leben, die haben wir mitgeerbt und übrigens auch die Schuld, wir sind nämlich auch schuldig, weil wir ganz einfach deshalb, weil wir im gleichen Boot sitzen wie Adam, weil Adam unser Vater ist. Aber Adam ist nicht der Vater von Jesus Christus. Adam ist der Herr Jesus Christus kam nicht über die Linie Adams. Der Herr Jesus Christus kam über Gott in diese Welt. Gott hat den Samen sozusagen in eine Frau gelegt, aber er war ohne Sünde. Aber trotzdem gilt, weil er durch Maria geboren wurde und Josef der rechtliche Vater war, gilt es, dass der Herr Jesus rechtlich über Josef, der Sohn Davids, war und andererseits zusätzlich noch über Maria, die auch von David abstammt. Also sogar von beiden Eltern her geht die Linie auf David zurück. Es geht hier also nicht um Blut, sondern es geht um juristische Abstammung. Also er gilt als Sohn Davids, genauso wie jeder adoptierte Sohn auch als echter Sohn gilt. Wenn man einen Sohn adoptiert, dann ist das der Sohn. Gilt er, wird im Stammbaum eingetragen, sozusagen. Bitte. Ja. Moment mal, ist dieser nicht Jesus der Sohn Josef? Wo steht das, Johannes? Also wenn Menschen sagen, ist dieser nicht Jesus der Sohn Josef, dann sagen das Menschen. Aber ich weiß jetzt keine Stelle, wo das jetzt Gott sagen würde, der Sohn Josefs. Dann wenn, dann nur rechtlich, juristisch, aber natürlich nicht. Nicht blutmäßig abstimmen. Matthäus 13, 55. Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Der Sohn des Zimmermanns. Ja. Ja. Das ist immer die Aussage jetzt von irgendwelchen Leuten. Interessant, dass aber die Bibel, soviel ich weiß, es vermeidet, jetzt ihn als den Sohn Josefs und von Maria zu nennen. Auch egal, selbst wenn es stehen würde, dann wird hier nur dadurch nur der rechtliche, das ist rechtlich. Sonst ist klar, er ist der Sohn Gottes. Er ist nicht in dem Sinne. Ich weiß jetzt aber nicht genau, worauf willst du hinaus? Ich komme noch nicht, ich verstehe noch nicht, das, oder worauf will, wer war das? Worauf wolltest du hinaus? Der juristische Sohn, jedenfalls. Juristisch war ja Josef der Vater. Geld gilt als Vater. Und von daher, das sollte uns nicht stören. Bitte. Ja, natürlich nicht. Die haben das natürlich so gemeint, dass er auch blutsmäßig der Sohn Josefs sei. Aber jetzt für uns, wenn wir in eine Stelle finden würden, wo das so jetzt steht, einfach ohne die Aussage von irgendwelchen Menschen, sondern direkt so in dem Text, dann auch dann würde es uns nicht stören, weil dann ist es einfach dann rechtlich gesprochen. Rechtlich ist er der Sohn von Josef und Maria. Ich sehe jetzt kein Problem da. Ja, in diesem Fall. Ja. Ja, sind sonstige Fragen? Also die Frage ist, ob das irgendwie nicht irgendwie verächtlich klingt, dass er Moab und Edom und Philister, aber ist es wirklich so verächtlich? Über Philister will ich jauchzen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich wertend ist, negativ wertend ist, wenn er sagt, Moab ist mein Waschbecken und auf Edom werfe ich meinen Schuh. Das setze ich meinen Schuh, das ist eigentlich eine Geste, dass man etwas in Besitz nimmt, worauf man den Fuß tritt, das gehört jetzt mir. Im Sinne von, er nimmt es ein als sein Herrschaftsgebiet. Und Waschbecken, weiß ich nicht, was das. Aber beim Schuhsetzen auf etwas, das haben wir öfters, diesen Gedanken. Auch in Offenbarung steht der Engel, der tritt mit einer Stelle, tritt auf das Land, ja, als ob er zeigen will, das ist mein Gebiet. Also da gibt es viele Stellen, die zeigen, dass in dem ewigen Königreich Jahwes die Völker kommen werden und alle einverleibt werden. Sogar in Jesaja gibt es sogar eine Stelle, wenn ich sie richtig verstehe, dass sogar er sich sogar aus den Heidenvölkern Priester nimmt. Das steht in Jesaja 66 oder 65. Ich müsste mal jetzt nachschauen. Wo er jedenfalls, das sind sehr starke Stellen, wo er zeigt, dass schon im Alten Testament die Propheten vorausgesagt haben, dass Gott sich den Heiden zuwenden wird. Nun, die Juden haben das natürlich so verstanden, dass sie sind das regierende Volk, das eigentliche Volk, oder? Und die Heiden, die dürfen halt dann dazukommen und in ihren Segen eintreten. Für die Apostel war das ja neu, dass die Völker sogar in Christus hineinversetzt werden, dass die Heiden, die sich bekehren, dass die auf gleiche Stufe gestellt werden wie die Juden, die sich bekehren. Das war natürlich ganz neu. Aber aus den Propheten heraus wird jedenfalls, ja, hier habe ich es, Jesaja 66, Vers 21, auch aus ihnen werde ich zu Priestern und zu Leviten nehmen, sagt Yahweh. Und das ist wohl auf die Heiden, auf die Völker bezogen. Vers 20. Sie werden alle eure Brüder aus allen euren Völkern Jahwe als Opfergabe bringen und zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, sagt Jahwe, so wie die Söhne Israels das Speisopfer in reinem Gefäß zum Hause Jahwes bringen und auch aus ihnen werde ich zu Priestern und zu Leviten nehmen, sagt Jahwe. Es scheint also hier das schon anzudeuten, dass auch die Völker in diese Stellung kommen werden, dass sie dem Herrn Opfergaben darbringen dürfen und ins Heiligtum, also in den Vorhof des Heiligtums gehen dürfen und wie die Priester und ins Heiligtum sogar gehen dürfen wie die Priester und etwas darbringen. Das ist natürlich unerhört. Aber das scheint hier angedeutet zu sein, dass es gibt einige solche Stellen im Alten Testament, wo gezeigt wird, dass alle aus den Völkern kommen und den Herrn anbeten und ihre Kostbarkeiten bringen und sich freuen an dem Herrn. Zum Beispiel Jesaja 60 denke ich gerade jetzt dran, Jesaja 60, die ersten Verse. Vers 7, Herden Kedars werden sich zu dir versammeln und Vers 9, die auf mich harren, denn auf mich harren die Inseln und die Tarsis-Schiffe ziehen voran, um deine Kinder aus der Ferne zu bringen. Hier wird gesagt, dass die Kinder Israels kommen. Aber Vers 10, und die Söhne der Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen. Gut, das sind sie noch nicht gleichgestellt. Vers 11, deine Tore werden beständig offen stehen, Tag und Nacht werden sie nicht geschlossen, um zu dir zu bringen den Reichtum der Völker und ihre weggeführten Könige. Und das sind sie noch nicht so ganz gleichgestellt, aber es wird doch gesagt, dass sie kommen dürfen. Und dann ich finde jetzt nicht die Stellen im Moment, aber es gibt solche Stellen, wo die Völker zusammen mit dem Volk, ja klar, der Herr Jesus hat das zitiert, Psalm 22, oder? Und Paulus hat es auch zitiert, in Römer 15, Vers 9, danke. Die aus den Völkern, damit sie um der Barmherzigkeit willen Gott verherrlichen sollen. Wie geschrieben steht, deswegen werde ich dir Lob bekennen unter denen, die von den Völkern sind, und deinen Namen werde ich Lob singen. Vers 10, und wiederum sagt er, seid fröhlich, die ihr von den Völkern seid, mit seinem Volk. Hier werden die gleichgestellt. Die sollen sich freuen unter der Herrschaft des Königs, die von den Heiden und mit seinem Volk, mit Israel. Und wiederum, Vers 11, preist den Herrn alle, die ihr von den Völkern seid, also die Heiden, und preist ihn alle Völker. Also einerseits die Volksstämme Israels, andererseits die Heiden, alle zusammen. Und da Vers 12, Und wiederum sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Jesses, in der der aufsteht, um über die, die von den Völkern sind, über die Heiden, zu herrschen. Und auf ihn werden die von den Völkern sind, hoffen. Ja, und die beste Stelle ist natürlich, da fällt mir gerade ein, Apostelgeschichte 15. Dort, Jakobus, das ist ja sein starkes Argument. Er sagt, in Apostelgeschichte 15 zitiert Jakobus aus dem Propheten Amos. Das ist Apostelgeschichte 15, Vers 15. Vers 15 sagt Jakobus, hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, so wie geschrieben ist, nach diesem werde ich wiederkehren und das Zelt Davids, das gefallen ist, wieder bauen und seine Trümmer werde ich wieder bauen und ich werde es wieder aufrichten, auf dass die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, alle von den Völkern, sie, auf die mein Name gerufen worden ist, sagt der Herr, der dieses alles tut. Und aus diesem Text, aus Amos 9, schließt Jakobus, dass man die aus den Heiden also nicht zuerst zu Juden machen muss und dann dürfen sie als bekehrte Juden zum Messias kommen. Nein, sie dürfen als Heiden zum Messias kommen, ohne Beschneidung und werden gleichgestellt den Israeliten. Also diese Stelle ist sehr stark aus dem Amos 9, die Jakobus hier aufführt. Also das heißt, das Alte Testament hat das sehr wohl schon geoffenbart, dass die Heiden auch kommen dürfen. Die hatten am Anfang Schwierigkeiten, das zu verstehen, zwar weil sie ja einfach so sehr in ihren Denken verhaftet waren, aber der Herr hat sie dann gelehrt und dann kamen ihnen diese Stellen in den Sinn. Im neuen Königreich, das ist das ewige Königreich des neuen Davids, da werden also genau die Heiden so mit den Juden auf einer Stufe stehen, sagt der Prophet, sagen diese Stellen. Und das Königreich beginnt ja mit dem Kommen des Messias, des Sohnes Davids, und damit, dass er sich setzt zur Rechten der Majestät in den Himmel. Dann ist aber noch die Phase des Wachstums des Reiches, wo die Feinde unter die Füße geworfen werden und bis zur Vollendung, bis zum Zeitpunkt der Vollendung. Und da kommen dann alle aus den Völkern kommen, dürfen kommen, alle, die sich bekehren. Ja. Soweit einigermaßen. Gut. Dann machen wir jetzt noch ein paar Gedanken zu einigen Psalmen. Wir wollen uns jetzt im Folgenden einige Psalmen ein bisschen näher anschauen. Vor allem möchte ich jetzt zuerst einmal zum Buch 1 gehen mit uns. Wir werden im Buch 1 haben wir, ich habe euch das vorenthalten, bis jetzt im Buch 1 haben wir auch verschiedene Gruppen. Diese Gruppen, schauen wir jetzt zuerst die Gruppen im Buch 1 an. Ich muss das gerade suchen. Ja. Wir hatten schon gesagt, ich denke, soweit waren wir. Nein, habe ich nicht gesagt. Oder habe ich das gesagt, diese Gruppen? Egal. Psalm 2 bis 8 ist eine 7er Gruppe. Die ist höchst interessant. Ich zeige euch das gleich. Der 1er steht hier abgesondert, aber der 2er wird hier dazugenommen zu der Gruppe, weil es geht um David. Es geht um die Davidsverheißung. Und der 2er und der 8er stehen hier als Anfang und Schluss einer ganz speziellen Gruppe. Übrigens, aus beiden Psalmen wird zitiert im Neuen Testament. Aus dem 2er Psalm, aus dem 8er Psalm. Bitte? Wir sind immer noch bei dem Aufbau der Psalmen. Also Aufbau der allgemein des ganzen Psalmbuches. Aber wir wenden uns jetzt im Speziellen dem Buch 1 zu, schauen uns ein paar Gruppen an und dann nehmen wir einige Psalmen daraus. Also, es ist so, wir haben hier diese Gruppen, das ist nicht willkürlich. Da haben auch andere, die besser die Psalmen kennen als ich, daran gearbeitet. Es gibt ja richtige Wissenschaft, glaube ich, schon festgestellt, die sich da sehr, sehr viel befasst haben mit der Struktur der Psalmen. Und ich gebe daher etwas weiter, zum Teil von einem gewissen Mann, der hieß Labuschagne. Labuschagne hat sich sehr viel mit Strukturen der Psalmen auseinandergesetzt, ist fast ein Lebenswerk von ihm. Hat auch sehr viel im Internet veröffentlicht, sodass man das sogar, dass es auch anderen zugänglich ist, wer Englisch lesen kann. Psalm 2 bis 8 ist also diese siebener Gruppe mit einer Mitte. Die Mitte ist der fünfer Psalm. Der Psalm 2 spricht vom König. Der Psalm 8 spricht vom Königtum des Menschen. Und der fünfer Psalm in der Mitte erwähnt, dass Gott König ist. Die anderen Psalmen nicht. Die andere Gruppe ist die Gruppe von 9 bis 18. Das ist keine Siebener, sondern es ist eine Neunergruppe. Aber wenn man den ersten langen Psalm und den letzten langen Psalm gesondert betrachtet, hätte man dazwischen wieder eine Siebenergruppe. Ja. Also 9 und 10 ist ein langer Psalm, alphabetisch angeordnet. Der 18er ist ein langer Psalm. Bei beiden Psalmen geht es um das Heil Gottes, die Rettung. Dazwischen sind 7 Psalmen, die ja alle mit sehr stark mit Gebet, mit Bitten um Befreiung zu tun haben. Und der 18er ist so ein Höhepunkt. Also der Herr, den hat David geschrieben, als der Herr ihn befreit hat von allen seinen Feinden. Dann der 19er ist natürlich ein ganz spezieller. Der 19er ist wie ein Zentrum im ganzen Buch. Ich zeige dann gleich warum. Aber der vom 19er bis zum 29er, da ist eine neue Gruppe. Wieso? Der 19er Psalm spricht von der Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn wird in 2 Büchern geschrieben. Im Buch der Schöpfung und im Buch der Tora. Und da wird das, vor allem die Tora wird hochgepriesen und ins Zentrum gestellt. Aber die Herrlichkeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel und auch eine wichtige Betonung in diesem Psalm. Und dann der letzte von der Reihe ist der Herrlichkeitspsalm 29. Die schauen wir uns gleich an. Und in der Mitte von dieser ganzen Reihe ist ein Herrlichkeitspsalm. Wer ist der König der Herrlichkeit? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das einsiehe der König der Herrlichkeit. Ja. Dann haben wir 2 Psalme, die Übergangspsalme sind. Das ist der 30er und 31er, habe ich hier nicht erwähnt. Und dann kommt eine neue Reihe, die beginnt mit selig und endet mit selig. Das ist der Bußpsalm 32, selig. Der Mensch, dem der Herr die Sünden vergeben, dem die Sünden vergeben sind, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, nicht anrechnet. Und Psalm 41, selig, wie heißt es dort? Selig, der Acht hat auf den Geringen. Das ist allerdings keine Siebenerreihe, es ist eine Zehnerreihe und da gibt es kein richtiges Zentrum. Manche Wissenschaftler meinen, man müsse den Psalm 40 teilen in 2, weil der Psalm 40 besteht aus Psalm 70 und dem ersten Teil vom Psalm 40. Psalm 40 ist nämlich ein Psalm, der zur Hälfte geteilt ist und die zweite Hälfte vom Psalm 40 ist genau der Psalm 70. Und dann haben sie gemeint, man müsse doch das teilen. Ich weiß nicht, ich bin da nicht ganz einverstanden, so willkürlich einen Psalm zu teilen. Aber dann, wenn man das täte, dann wäre der Psalm 37 das Zentrum von dieser Gruppe. Aber so habe ich halt den 37 nicht ganz im Zentrum. Aber er ist ein wichtiger Psalm, es ist ein alphabetischer Psalm in dieser Gruppe. Also den werden wir uns, möchte ich ganz gerne, dass wir uns den noch ein bisschen anschauen. Was interessant ist, was die Wissenschaftler festgestellt haben, ist die Verszeilen. Diese Gruppe von 9 bis 18 besteht aus 6 mal 26 Verszeilen, schon wieder 26. Und die Psalm 19 bis 29 besteht aus 10 mal 17 Verszeilen. Immer ist es der Jahwe-Name, der hier eingewoben ist in Form von Verszeilen. Und die dritte Gruppe, die dritte Reihe von 32 bis 41 besteht aus 13 mal 17 Verszeilen. Also auch hier wieder die Zahl 17. Ob das ein Zufall ist, könnt ihr selber entscheiden. Und was auch interessant ist, von Psalm 1 bis Psalm 18, das ist die erste Hälfte hier, sind es 17 Psalmen. Ja, ob das Zufall ist, vielleicht ist es Zufall. Das Zentrum dieser 17 Psalme ist der Psalm 9, der lange alphabetische 9-10-Psalm, 9er-10er-Psalm. Ein alphabetischer ABC-Psalm, also ein akrostische Psalm. Also auch hier, der 9er und 10er haben hier eine Sonderstellung, der 18er hat eine Sonderstellung, der 19er, der 24er und der 29er haben eine Sonderstellung, der 32er, der 37er und der 41er haben eine Sonderstellung. Genauso wie der 2er und der 8er auch. Jetzt, das war nur so ein bisschen jetzt zum Überblick des Buches, dass wir sehen, dass sind nicht innerhalb dieses ersten Buches gibt es also gewisse Gruppen von Psalmen. Dann gehen wir jetzt zu Psalm 8. Nein, wir gehen zuerst ins Zentrum. Das Zentrum des Buches ist Psalm 19. Und Psalm 19. Ah, ich mag den Psalm. Der ist so schön. In jeder Hinsicht. Formell ist er schön und auch in Bezug auf den Inhalt ist er schön. Wer liest vor? Ich habe jetzt so viel gelesen. Liest jemand vor? Dankeschön. Zuerst etwas zur Struktur und zur Form, dann zum Inhalt. Wir haben hier einen sehr wohl durchdachten Psalm, mit was die Zahlen betrifft, was das Zentrum betrifft, wie das hier schon dargestellt ist, ist das Zentrum sehr, sehr leicht zu finden, denn die Mittelstrophe ist das Zentrum. Das ist die Strophe Vers 8 bis Vers 10. Die Weisung Jahwes ist vollkommen, das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig, die Vorschriften Jahwes sind richtig, das Gebot Jahwes ist lauter, die Furcht Jahwes ist rein, die Verordnungen Jahwes sind Wahrheit. Hier 6 Aussagen und jede in 2 Gruppen, also 3 Zweiergruppen, und jede dieser 3 Zweiergruppen hat 10 Wörter. Na, wieso 10? Wie kommt der auf die Zahl 10? Was könnte hier, wenn er von der Tora Jahwes spricht, warum kommt den Gedanken hier die Zahl 10 einzuweben? Bitte? Ja, ganz sicher, die 10 Worte. Im Hebräischen heißt es ja nicht die 10 Gebote. Nicht die 10 Gebote, die 10 Worte. Und die 10 Worte sind die 10 Wörter, die er hier verwendet. Ja? Jeweils, bei jedem Satz. Vers 8, 10 Wörter. Vers 9, 10 Wörter. Vers 10, 10 Wörter. Vers 11 ist ein Zusatz, der nicht ganz in der gleichen Struktur gebaut ist. Das ist eine 7. Aussage. Wir haben hier 6 Aussagen über die Weisung Jahwes. Und das wäre eine 7. Da hat er aber nicht die 10 Wörter. Wieso nicht, weiß ich nicht. Entweder ging es ihm nicht aus und es passte nicht. Der Inhalt war ihm wichtiger als die Form. Keine Ahnung. Aber in der Mitte exakt hat er diese dreimal die 10. Hier hat er beim Vers 11 hat er nur 8 Wörter verwendet. Der erste Teil des Verses, des Psalmes geht von Vers 2 bis Vers 7, da geht es um die Schöpfung. Und dort verwendete er in den Versen, zuerst die Verse 2 bis 5, das sind hier die ersten 6 Zeilen, verwendet er 34 Wörter. 34 ist zweimal die was? Zweimal die 17, schon wieder die 17. Ja. Und dann haben wir 6 und 7, haben 17 Wörter, also noch einmal die 17, ein drittes Mal jetzt die 17. Und am Schluss, um dem Ganzen noch eins draufzugeben, von Vers 12 bis Vers 15 sind noch einmal zweimal 17 Wörter. Entschuldigung, ich habe hier einen Fehler gemacht. Nicht einmal 17, zweimal 17 natürlich. Hier zweimal die 17. So. Also, wir haben zweimal die 17, einmal die 17, dann haben wir diesen Mittelteil, 10, 10, 10 und 8, dann wieder zweimal die 17. Es ist ihm wohl ein Anliegen gewesen, diese 17 hier unterzubringen. Das ist kein Zufall. Und die 10 wollte er auch unterbringen, die 10 Worte. Das ist nur jetzt zur Struktur, zu den Wörtern, und natürlich ist dadurch, das Zentrum ist sehr stark unterstrichen dadurch, diese Vers 8 bis Vers 10 stehen exakt, also was die Verslinien, die Verszeilen, die Zeilen betrifft, sie stehen natürlich genau in der Mitte, auch was die Verse betrifft, fast genau in der Mitte. Aber die Zeilen ist ja das Entscheidende. Dann darf ich noch etwas zur Struktur zeigen. Das möchte ich auf einer anderen Folie zeigen. Das hier. Ist auch sehr interessant. Er hat nicht nur die Zahl 17 34 verwendet und die Zahl 10. Er hat noch etwas getan. Er wollte auch die Zahl 7 unterbringen. Achtet mal darauf, in den Versen, wenn er über die Schöpfung spricht, der Gott hat in 7 Tagen, also in 6 Tagen hat er erschaffen und am 7. Tag ruhte er. Das erinnert ihn natürlich an die Schöpfung, an die 7 Tage der Schöpfung oder 6 Tage der Schöpfung plus 1. Und dann hat er wenn er die Elemente aufzählt, die kosmischen Elemente, die Himmel, die Feste, der Tag, die Nacht, die Erde, der Erdkreis und die Sonne, hat er 7 Elemente erwähnt. Und wenn er, was den zweiten Teil der Aussage betrifft, wenn er jetzt von dem sagt, was diese Elemente verkündigen, hat er 7-mal ein Verkündigungswort verwendet. Also, sie erzählen die Herrlichkeit Gottes, sie verkündet das Werk der Hände, es ergießt sich Rede, gibt Kunde, Das war jetzt 1, 2, 3, 4. Dann ohne Worte und ohne Reden ungehört ist ihre Stimme. 5. Geht ihr aus, geht ihr Schall oder ihr, in der, in unserer Übersetzung heißt es Messschnur, aber das Wort wird hier für Schall verwendet. Und, das, und weiter bis ans Ende des Erdkreises ihre Worte. Also 7 Elemente der Verkündigung, 7 kosmische Elemente in dem ersten Teil verwendet, wenn er über die Schöpfung spricht. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, die Feste verkündet das Werk seiner Hände, der ein Tag ergießt Rede der anderen, eine Nacht gibt Kunde der anderen. Ohne Worte, ohne Reden, ungehört ist ihre Stimme. In jedem Teil der Erde geht ihr Schall, bis ans Ende des Erdkreises ihre Worte. Also 7 Verkündigungen. Dann, als er zum Wort Gottes kommt, macht er 7 Aussagen, und zwar die erste Aussage, die Weisung Jahwes ist vollkommen und stellt die Seele wieder her. Zweite Aussage, das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig und macht die einfältigen weise. Die dritte Aussage, Vorschriften Jahwes sind richtig und erfreuen das Herz. Vierte Aussage, das Gebot Jahwes ist lauter und erleuchtet die Augen. Fünfte Aussage, die Furcht Jahwes ist rein und bleibt ewiglich. Sechste Aussage, die Verordnungen Jahwes sind Wahrheit und sind allesamt gerecht. Siebte Aussage, sie sind begehrenswerter als Gold, als viel feilen Gold, und süßer als Honig und Honigwein. Honigwaben. Als Honig und Honig aus Waben. Ja, aus Wabenhonig, Entschuldigung. Süßer als Honig und Wabenhonig. 7 Aussagen, vollkommen, zuverlässig, richtig, lauter, rein, Wahrheit und begehrenswerter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, stellt die Seele her, macht einfältige Weise, erfreuen das Herz, erleuchtet die Augen, bleibt ewiglich, sind allesamt gerecht und sind süßer als die süßesten Dinge, die es gibt. 7 Doppelaussagen über Gottes Wort. Dann im dritten Teil, dann kommt ja der dritte Teil in Vers 12 bis 15, sind eindeutig 3 Teile, auch inhaltlich 3 Teile. Im dritten Teil sind 7 besitzanzeigende Fürwörter in der ersten und zweiten Person. Ob das, vielleicht ist es künstlich, dann vergesst es. Aber ich habe mir gedacht, ich schreibe es einfach mal auf. Auch wird dein Knecht gewarnt. Vers 14. Auch von Vermessenen halte deinen Knecht zurück. Lass wohlgefällig sein die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens vor deinem Angesicht. Jahwe, mein Fels und mein Erlöser. Das weiß ich nicht, ob das Zufall ist. Ich meine nicht. Er hat hier dreimal, also in jedem Teil hat er die 7 irgendwo untergebracht. Es geht ja schließlich um die Schöpfung, 7-tägige Schöpfung und das vollkommene, die vollendete Schöpfung also und das vollendete Wort Gottes. Und es geht um unsere Beziehung zu diesem Reden Gottes. Zuerst die Gottes Reden in dieser Schöpfung. Dann Gottes Reden in der Tora und unsere Beziehung dazu oder die Auswirkung auf uns von diesem Reden. Denn wir haben es nötig, dass das Bild Gottes wiederhergestellt wird, das Gott ursprünglich in der Schöpfung gemacht hat in Menschen, das dann so kaputt wurde. Und Gottes Wort, das hier in der Mitte so schön dargestellt ist, Gottes Wort ist das Mittel, um das Bild Gottes in der Schöpfung wiederherzustellen. So dass alles von Gott spricht. Nicht nur die Schöpfung soll von Gott sprechen und nicht nur das Wort Gottes soll von Gott sprechen, sondern auch ich soll von Gott zeugen, ein Bild Gottes sein. Der Knecht. Dein Knecht. Wenn ich hier ein paar Gedanken weitergeben darf, diese erste zu ersten Verse mal ein bisschen. Zuerst wird der Himmel, zuerst spricht er vom Himmel, Gott, also die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel, welche Himmel denn? Nun einerseits die Himmel, die ungeschaffenen Himmel, die Wohnung Gottes selber, aber die können wir ja nicht sehen. Also wird wohl hier der Himmel gemeint sein, den wir sehen können. Das ist einerseits das Weltall, andererseits die Wolken, der Wolkenhimmel. Also einerseits der Sternenhimmel, andererseits der Wolkenhimmel. Die Bibel gebraucht hier genau dasselbe Wort. Die Engländer haben hier ein verschiedenes Wort. Die haben für die, also die haben, ich meine jetzt falsch, die haben für die Wohnung Gottes und für die Schöpfungshimmel haben sie verschiedene Wörter. Das eine ist Heaven, das andere ist Sky. Aber im Hebräischen nicht, die haben das gleiche Wort. Die Feste, das ist die Ausdehnung, das ist die Atmosphäre. Die Feste verkündet das Werk seiner Hände. Die Feste spricht davon, dass Gott es alles, das alles geschaffen hat. Also die Atmosphäre, in der wir leben. Bitte.
Ist die Feste auch die Ausdehnung?
Das ist das gleiche Wort.
Ist dasselbe.
Ich weiß nicht, wieso ich hier eigentlich Feste habe. Da sollte Ausdehnung stehen. Ja, die Himmelsweite ist besser. Wahrscheinlich habe ich hier einen alten Text verwendet. Soll uns jetzt nicht stören. Die Ausdehnung ist die Himmelsweite. Gemeint ist die Atmosphäre. Das Wort heißt im Hebräischen eine Weite, ein etwas weit Ausgedehntes, was weithin Laufendes, Ausgedehntes. Kommt ursprünglich aus der Schmiede, dieses Wort. Der Schmied, der hat ein kleines Stück Metall. Und dann schmiedet er es. Und was geschieht mit dem Metall? Es dehnt sich aus. Es geht in die Weite. Deshalb hat Luther Feste übersetzt. Weil er dachte, das ist was Festes, was da geschlagen wird. Ja. Aber es geht eigentlich mehr um die Ausdehnung, nicht um die Festigkeit dieser Dinge. Also gemeint ist hier die Atmosphäre. Ein Tag, eine Nacht. Was wir hier lernen: Gott ist ewig und unendlich, unbegrenzt, er ist unumschränkt. Die Schöpfung erzählt uns, dass Gott sehr, sehr groß ist. Und diese Herrlichkeit Gottes, die wir in der Schöpfung sehen, ist einmal die Größe, andererseits seine Ewigkeit. Er steht über all den Dingen, seine Unbegrenztheit, dass er über allem steht, dass er unumschränkt herrscht. Auch seine Schönheit sehen wir in der Schöpfung. Die Schöpfung erzählt auch von seiner Schönheit. Das Wort Herrlichkeit übrigens im Hebräischen ist dasselbe Wort wie im Griechischen Doxa, und das heißt Glanz. Herrlichkeit und Glanz. Also Gott erstrahlt in seiner Schöpfung. Seine Schöpfung spricht von ihm, wenn man sie nur wirklich sehen möchte. Gott ist farbig, er ist schön. Er hat die Schöpfung nicht schwarz-weiß gemacht. Er hat sie farbig gemacht. Täglich wechseln sogar die Farben, manchmal sogar wechseln auch die Formen in seiner Schöpfung. Hier ist auch der Reichtum. Die Schöpfung spricht auch von seinem Reichtum. Also das ist die Herrlichkeit seines Reichtums. Nicht die Materie war zuerst, sondern Gott war zuerst. Und er hat das alles gemacht. Also das ist das erste Buch. Gott spricht in diesem Buch. Das ist die Schöpfung. Das zweite Buch ist die Tora. Und das dritte Buch ist mein Leben. Drei Bücher. Der Psalm beschreibt drei Bücher. Also die Schöpfung spricht, das Wort Gottes spricht, da spricht Gott. Und durch mein Leben soll er sprechen. Das ist ja die Bitte des Psalmisten. Der Knecht wird gewarnt und er wird belohnt, wenn er das Wort Gottes einhält. Und ach Herr, du siehst, ich habe so viele Sünden, bitte vergib mir, sprich mich frei. Und bitte, es sind so viele Sünden, die ich gar nicht weiß, die mir gar nicht so bewusst werden, die verborgenen. Bitte sprich mich auch von denen frei, das heißt, vergib mir auch sie und hilf mir, dass sie aufgedeckt werden und dass ich das ändern kann in meinem Leben. Er hat ein großes Verlangen, dass Gottes Bild in seinem Wesen sichtbar wird. Auch von vermessenen Sachen, frechen Dingen, halte mich zurück, halte deinen Knecht zurück. Es soll nichts über mich Macht haben, denn ich bin ohne Tadel und rein von großer Übertretung. Wenn ich meine Sünden bekenne, vergibt er und dann bin ich ohne Tadel. 15 ist dann das Gebet, lass die Worte meines Mundes, also lass mein Reden und das Denken woraus dann mein Reden ja entsteht, lass das bitte wohlgefällig sein, sodass auch hier du sprechen kannst, dass mein Mund das spricht, was du gesprochen haben willst. Das ist also das dritte Buch, ja. Mein Mund und mein Leben soll sprechen und soll Wohlgefälliges sein vor dem Angesicht des Herrn. Er ist der Felsen, er ist der Erlöser. Er ist der Halt unseres Lebens. Also die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens. Hier geht ganz klar hervor, dass Gott will, dass der Mensch, ehe er redet, denkt. Wir sollen zuerst denken, dann reden. Deshalb sagt er, lass die Worte meines Mundes und das, woher die Worte kommen. Jetzt geht er ins Innere hinein, nämlich ins Herz. Lass das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein. Das Wort Herz ist übrigens das Denken in der Bibel. Das Wort Herz hat nichts zu tun mit Gefühlen. Das Wort Herz ist ein Bildwort eigentlich in der Bibel für das Innere. Wir sagen, wir gehen ans Herz einer Sache. Das Bildwort ist, es ist etwas, was man nicht sieht. Also normalerweise sieht man unser Herz nicht. Da müsste man mit dem Messer aufschneiden, die Haut aufreißen und so, und dann kann man dann irgendwann das Herz sehen. Aber normalerweise tun wir das nicht. Also ist etwas Unsichtbares. Also, wenn die Bibel von Herz spricht, spricht sie von dem Inneren des Menschen. Aber das Innere des Menschen, da gibt es ein Gebiet. Das ist das Schaltzentrum. Von dem geht alles aus. Das Innere wird dominiert von einer Sache. Was ist das? Das Denken. Das Denken dominiert den inneren Menschen. Und wir dürfen nicht sagen, es soll das, was wir gehört haben, vom Kopf ins Herz gehen. Falsch. Falsch. Ich weiß, was wir meinen. Wir meinen, es soll nicht nur ein Wissen bleiben, sondern ein Tun werden. Ja, aber so würde die Bibel das nicht sagen. Wir verwenden da falsche Begriffe. Wir sollten das auch so sagen. Es soll vom Kopf ins Tun übergehen. Ja, in die Hand und in die Füße und ins Leben. Ja, das schon. Herz heißt einfach das Innere. Ich war so erschüttert, von einem Menschen zu hören. Er sagte, bis jetzt habe ich immer Kopfentscheidungen getroffen. Jetzt möchte ich einmal nach dem Herzen entscheiden. Tun, was mein Herz sagt. Was hat er gemeint? Ich möchte nach Gefühlen aus dem Bauch heraus leben, heißt das. Völlig verkehrt. Wehe dem Menschen, der das tut. Wir leben nicht aus dem Bauch. Wir leben aus dem Denken. Dieser Mensch hat natürlich das Wort Herz falsch verstanden. Er dachte, Herz sei Gefühl. Herz ist aber nicht Gefühl. In der Welt ist das Wesen in der Welt. Das wird uns in den Medien ständig gesagt. Handle nach deinem Herzen. Tu, wie dir innerlich vorkommt. Grad verkehrt. Ich bin schon wieder am Predigen. Gehen wir wieder zurück. Nein, wir gehen nicht zurück. Wir machen Schluss. Wir sind schon am Ende. Tatsächlich? Ah, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also, sechsmal Yahweh sind im Zentrum und am Schluss, der krönende Abschluss Yahweh. 6+1. 6 Tage hat Gott die Welt erschaffen und am 7. Tag ruhte er, oder? Aber jetzt hier ist es beim zweiten Teil, im Wort, beim Wort. Ja. Danke. Wertvolle Beobachtung. Gut, wir schließen hier. Tobias ist, glaube ich, dran. Danke.
Ja, ich wollte noch kurz einen Gedanken weitergeben, der mir heute wichtig geworden ist. Es war morgens aus Psalm 1, Ich lese dazu die Verse 1 bis 3, Psalm 1, 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, das gerät wohl. Mir ist besonders der Vers 2 wichtig geworden. Die Lust am Wort Gottes, die Freude, einfach damit zu arbeiten. Ich will keine Menschen ehren, aber ich denke, wir haben hier ein gutes Beispiel vorne. Wir können das dem Bruder Thomas Jettel wirklich ansehen, dass er so eine Freude, so einen Spaß hat, mit dem Wort Gottes zu arbeiten. Der seine Bemerkungen immer wieder, dass er das Wort so wirklich liebt und gerne damit arbeitet. Er hat uns auch gesagt, wir müssen erstmal auf den Geschmack kommen, uns mit dem Wort beschäftigen, damit wir immer mehr diese Freude, diese Lust dazu bekommen. Was ich auch sehr interessant fand, dass er gesagt hat, dass die Lust am Wort Gottes ein Schutz für uns ist. Die Lust, die schützt uns vor anderen Lüsten. Und er hat uns auch die Frage gestellt, von welcher Lust lasse ich mich treiben? Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir wirklich eine Freude, eine Lust daran haben, uns damit ganz Zeit beschäftigen, so werden wir bewahrt von anderen Lüsten. Ja, wie können wir zu dieser Lust, zu diesem Verlangen kommen? Einmal, wenn wir uns immer mehr damit beschäftigen, und zweitens habe ich gedacht, muss uns bewusst werden, was für einen Wert doch das Wort Gottes hat. Und ich habe auch einige Verse aus Psalm 19 oder eineinhalb Verse. Psalm 19, 10b und 11. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Honig, also ich mag sehr gerne Honig, deswegen spricht mich dieser Vers auch an, vielleicht nicht alle, aber ich denke mal, Gold und Geld, das spricht wahrscheinlich die meisten hier an. Und wenn wir uns vorstellen würden, hier wäre so ein Riesenhaufen oder ein großer Haufen von Goldbarren, ich denke, jeder von uns würde den sehr gerne haben. Wir würden richtig danach begehren. Und hier steht, Gottes Wort ist noch viel wertvoller oder Gottes Wort ist wertvoller, begehrenswerter. Und ich wollte noch zwei Verse aus Psalm 119 lesen. Der zeigt uns ja auch so den Wert von dem Wort Gottes. Einmal Psalm 119, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Und Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Wie einer, der vielleicht einen riesigen Schatz mit sehr viel Gold findet, mit vielen Perlen. Und wir können auch jetzt Gott danken für diesen Schatz, den wir haben und Gott ihn bitten, dass er uns bewusst macht, was für einen Schatz wir haben, was für einen Wert das Wort Gottes hat und dass wir immer mehr diese Freude, diese Lust bekommen, mit dem Wort Gottes uns zu beschäftigen. Ja, lasst uns aufstehen. Amen.